Viertens, Umstände, welche unabhängig von der proportionellen Teilung des Mehrwerts in Kapital und Revenu den Umfang der Akkumulation bestimmen. Ausbeutungsgrad der Arbeitskraft, Produktivkraft der Arbeit, wachsende Differenz zwischen angewandtem und konsumiertem Kapital, Größe des vorgeschossenen Kapitals. Das Verhältnis, wonach der Mehrwert sich in Kapital und Revenue spaltet, als gegeben vorausgesetzt, richtet sich die Größe des akkumulierten Kapitals offenbar nach der absoluten Größe des Mehrwerts. Demnach wirken bei Bestimmung der Größe der Akkumulation alle die Umstände mit, die die Masse des Mehrwerts bestimmen. Wir fassen sie hier nochmals zusammen, aber nur insofern sie mit Bezug auf die Akkumulation neue Gesichtspunkte bieten. Akkumulation ohne entsprechenden Kapitalvorschuss. 1. Akkumulation durch Senkung des Lohns. Man erinnert sich, dass die Rate des Mehrwerts in erster Instanz abhängt vom Ausbeutungsgrad der Arbeitskraft. In den Abschnitten über die Produktion des Mehrwerts wurde beständig unterstellt, dass der Arbeitslohn wenigstens gleich dem Wert der Arbeitskraft ist. Die gewaltsame Herabsetzung des Arbeitslohns unter diesen Wert spielt jedoch in der praktischen Bewegung eine zu wichtige Rolle, um uns nicht einen Augenblick dabei aufzuhalten. Sie verwandelt faktisch innerhalb gewisser Grenzen den notwendigen Konsumptionsfonds des Arbeiters in einen Akkumulationsfonds von Kapital. Es folgen historische Argumente gegen den Konsumterror, das heißt den Luxuskonsum der Lohnarbeiter als unproduktive Ausgaben. Der Keynesianismus behauptet dagegen heute, dass jede Lohnerhöhung bzw. Kaufkraftsteigerung produktiv sei. 2. Akkumulation durch Verlängerung des Arbeitstags. In einer Fabrikanlage mögen 100 Arbeiter bei 8-stündiger Arbeit 800 Arbeitsstunden liefern. Will der Kapitalist diese Summe um die Hälfte steigern, so kann er 50 neue Arbeiter anstellen. Dann muss er aber auch neues Kapital vorschießen, nicht nur für Löhne, sondern auch für Arbeitsmittel. Er kann aber auch die alten 100 Arbeiter 12 Stunden arbeiten lassen statt 8 und dann genügen die schon vorhandenen Arbeitsmittel, die sich dann bloß rascher verschleißen. So kann durch höhere Anspannung der Arbeitskraft erzeugte zusätzliche Arbeit das Mehrprodukt und den Mehrwert, die Substanz der Akkumulation, steigern, ohne verhältnismäßige Steigerung des konstanten Kapitalteils. 3. Akkumulation durch verstärkte Ausbeutung der Natur. In der extraktiven Industrie, den Bergwerken zum Beispiel, bilden die Rohstoffe keinen Bestandteil des Kapitalvorschusses. Der Arbeitsgegenstand ist hier nicht Produkt vorhergegangener Arbeit, sondern von der Natur gratis geschenkt. So Metallerz, Minerale, Steinkohlen, Steine und so weiter. Hier besteht das konstante Kapital fast ausschließlich in Arbeitsmitteln, die ein vermehrtes Arbeitsquantum sehr gut vertragen können. Tag- und Nachtschicht von Arbeitern zum Beispiel. Alle anderen Umstände gleichgesetzt, wird aber Masse und Wert des Produkts steigen in direktem Verhältnis der angewandten Arbeit. Dank der Elastizität der Arbeitskraft hat sich das Gebiet der Akkumulation erweitert, ohne vorherige Vergrößerung des konstanten Kapitals. Endlich, in der eigentlichen Industrie setzt jede zusätzliche Ausgabe an Arbeit eine entsprechende Zusatzausgabe an Rohstoffen voraus, aber nicht notwendig auch von Arbeitsmitteln. 4. Akkumulation durch Steigerung der Produktivität. Ein anderer wichtiger Faktor in der Akkumulation des Kapitals ist der Produktivitätsgrad der gesellschaftlichen Arbeit. Mit der Produktivkraft der Arbeit wächst die Produktenmasse, worin sich ein bestimmter Wert, also auch Mehrwert, von gegebener Größe darstellt. Bei gleichbleibender und selbst bei fallender Rate des Mehrwerts, sofern sie nur langsamer fällt, als die Produktivkraft der Arbeit steigt, wächst die Masse des Mehrprodukts. Bei gleichbleibender Teilung desselben in Revenue und Zusatzkapital kann daher die Konsumption der Kapitalisten wachsen, ohne Abnahme des Akkumulationsfonds. Aber mit der wachsenden Produktivität der Arbeit geht, wie man gesehen, die Verbilligung des Arbeiters, also wachsende Rate des Mehrwerts, Hand in Hand. Selbst wenn der reale Arbeitslohn steigt. Er steigt nie verhältnismäßig mit der Produktivität der Arbeit. Derselbe variable Kapitalwert setzt also mehr Arbeitskraft und daher mehr Arbeit in Bewegung. Derselbe konstante Kapitalwert stellt sich in mehr Produktionsmitteln dar, liefert also sowohl mehr Produktbildner als Wertbildner oder Arbeitseinsauger. Bei gleichbleibendem und selbst abnehmendem Wert des Zusatzkapitals findet daher beschleunigte Akkumulation statt. 5. Akkumulation durch wissenschaftlich-technischen Fortschritt. Hat die Produktivkraft der Arbeit sich erweitert und sie entwickelt sich fortwährend mit dem ununterbrochenen Fluss der Wissenschaft und der Technik, so tritt wirkungsvollere und ihren Leistungsumfang betrachtet billigere Maschine, Werkzeug, Apparat und so weiter an die Stelle der alten. Das alte Kapital wird in einer produktiveren Form reproduziert. Jeder Fortschritt der Chemie vermannigfacht nicht nur die Zahl der nützlichen Stoffe und die Nutzanwendungen der schon bekannten und dehnt daher mit dem Wachstum des Kapitals seine Anlagesphären aus. Er leert zugleich die Exkremente des Produktions- und Konsumptionsprozesses in den Kreislauf des Reproduktionsprozesses zurückschleudern, schafft also ohne vorherige Kapitalauslage neuen Kapitalstoff. Gleich vermehrte Ausbeutung des Naturreichtums durch bloß höhere Spannung der Arbeitskraft bilden Wissenschaft und Technik eine von der gegebenen Größe des funktionierenden Kapitals unabhängige Potenz seiner Expansion. Allerdings ist diese Entwicklung der Produktivkraft zugleich begleitet von teilweiser Entwertung funktionierender Kapitale. 6. Akkumulation durch wachsende Differenz zwischen konstantem und variablem Kapital, zwischen toter Arbeit, Produktionsmittel und lebendiger Arbeit. Die Arbeit überträgt auf das Produkt den Wert der von ihr konsumierten Produktionsmittel. Andererseits wächst Wert und Masse der durch gegebene Arbeitsmenge in Bewegung gesetzten Produktionsmittel im Verhältnis, wie die Arbeit produktiver wird. Setzt also auch dieselbe Arbeitsmenge ihren Produkten immer nur dieselbe Summe Neuwert zu, so wächst doch der alte Kapitalwert, den sie ihnen gleichzeitig übertragen, mit steigender Produktivität der Arbeit. Ein englischer und ein chinesischer Spinner zum Beispiel mögen dieselbe Stundenzahl mit derselben Intensität arbeiten, so werden beide in einer Woche gleiche Werte erzeugen. Trotz dieser Gleichheit besteht ein ungeheurer Unterschied zwischen dem Wert des Wochenprodukts des Engländers, der mit einem gewaltigen Automaten arbeitet, und des Chinesen, der nur ein Spinnrad hat. In derselben Zeit, wo der Chinese 1 Pfund Baumwolle, verspinnt der Engländer mehrere hunderte Pfund. Eine um mehrere hundertmal größere Summe alter Werte schwellt den Wert seines Produkts an, in welchem sie in neuer, nutzbarer Form erhalten werden und so von neuem als Kapital funktionieren können. Es ist die Naturgabe der lebendigen Arbeit, alten Wert zu erhalten, während sie neue Wert schafft. Mit dem Wachstum von Wirksamkeit, Umfang und Wert ihrer Produktionsmittel, also mit der Entwicklung ihrer Produktivkraft begleitenden Akkumulation, erhält und verewigt die Arbeit daher in stets neuer Form einen stets schwellenden Kapitalwert. Diese Naturkraft der Arbeit erscheint als Selbsterhaltungskraft des Kapitals. Alle Kräfte der Arbeit stellen sich als Kräfte des Kapitals dar. Mit dem Wachstum des Kapitals wächst die Differenz zwischen angewandtem und konsumiertem Kapital. In anderen Worten, es wächst die Wert- und Stoffmasse der Arbeitsmittel wie Baulichkeiten, Maschinerie, Apparate jeder Art. Im Verhältnis, worin diese Arbeitsmittel als Produktbildner dienen, ohne dem Produkt Wert zuzusetzen, also ganz angewandt, aber nur teilweise konsumiert werden, leisten sie, wie früher erwähnt, denselben Gratisdienst wie Naturkräfte, Wasser, Dampf, Luft, Elektrizität usw. Dieser Gratisdienst der vergangenen Arbeit wenn ergriffen und beseelt von der lebendigen Arbeit, akkumuliert mit wachsender Stufenleiter der Akkumulation. Bei gegebenem Ausbeutungsgrad der Arbeitskraft ist die Masse des Mehrwerts bestimmt durch die Anzahl der gleichzeitig ausgebeuteten Arbeiter und dieser entspricht, obwohl in wechselndem Verhältnis, der Größe des Kapitals. Je mehr also das Kapital vermittels sukzessiver Akkumulationen wächst, desto mehr wächst auch die Wertsumme, die sich in Konsumptionsfonds und Akkumulationsfonds spaltet. Der Kapitalist kann dann flotter leben und zugleich mehr entsagen. Resümee. Allgemeines Resultat. Indem das Kapital sich die beiden Urbildner des Reichtums Arbeitskraft und Erde einverleibt, erwirbt es eine Expansionskraft, die ihm erlaubt, die Elemente seiner Akkumulation auszudehnen, jenseits der scheinbar durch seine eigene Größe gesteckten Grenzen. Fünftens, der sogenannte Arbeitsfonds. Um den Teil des gesellschaftlichen Reichtums, der als konstantes Kapital oder, stofflich ausgedrückt, als Produktionsmittel funktionieren soll, in Bewegung zu setzen, ist eine bestimmte Masse lebendiger Arbeit nötig. Diese ist technologisch gegeben. Aber weder ist die Anzahl der Arbeiter gegeben, die nötig ist, um diese Arbeitsmasse flüssig zu machen, denn das wechselt mit dem Ausbeutungsgrad der individuellen Arbeitskraft, noch der Preis dieser Arbeitskraft, sondern nur seine zudem sehr elastische Minimalschranke. Ein kapitalistisches Dogma behauptet, der Arbeits- oder Lohnfonds sei eine feste Größe. Die Tatsachen, die dem Dogma zugrunde liegen, sind die: Einerseits hat der Arbeiter nicht mitzusprechen bei der Teilung des gesellschaftlichen Reichtums in Genussmittel der Nichtarbeiter und in Produktionsmittel. Andererseits kann er nur in günstigen Ausnahmefällen den sogenannten Arbeitsfonds auf Kosten der Revenue des Reichen erweitern.